ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Unterwegs mit der Polarstern ins Eis der Antarktis. Für viele ein Traum. Für die Meereisforscherin Stefanie Arndt ist das Expeditionsschiff ihr Arbeitsplatz. Von dort aus untersuchen sie und ihr Team die Beschaffenheit des antarktischen Eises. Gerade ist sie wieder auf dem Weg Richtung Südpolarmeer. Zuvor hat sie uns noch hier im Hamburger Hafenkonzert getroffen. Mehr über die Weihnachtsreise der Polarstern und die Herausforderungen für die Wissenschaftler hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3658. Ich bin Anja Grigoleit. Moin.
Sind Hamburg.
Eis und Schnee, das ist eigentlich das, was sich viele zu Weihnachten wünschen. Oder zumindest im Winter. Eine, die das garantiert in den nächsten Wochen erleben wird, ist heute zu Gast im Hafenkonzert. Wieder einmal zu Gast, muss man sagen, denn mit der Meereisphysikerin Stefanie Arndt haben wir schon häufig über ihre Forschung in den Polargebieten gesprochen, über die Mosaik-Expedition oder auch über ihren monatelangen Aufenthalt auf der Neumayer-Station in der Antarktis. Jetzt geht es wieder los ins Südpolarmeer. Zunächst einmal, Steffi, die Frage: Meereisphysikerin, was ist das eigentlich genau?
Gute Frage. Ja, ich bin im Grunde genommen Forscherin des gefrorenen Ozeans. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich am besten beschreiben. Also ich glaube, jeder normale Mensch verbindet, wenn er an das Meer denkt, das Flüssige, die Weite. Und wenn ich an Meereis denke, ist es halt eben genau dieser Ozean, der eben mit Meereis überzogen ist, der eben gefroren ist. Und genau dieses gefrorene Ozeanwasser ist es eben, was ich in meinem tagtäglichen Leben erforsche, untersuche und versuche besser zu verstehen.
War Physik dein Lieblingsfach in der Schule?
Ehrlicherweise ja. Das war so der Einstieg in die ganze Geschichte, weil, wie das so ist, irgendwann nerven ja so Eltern, was man denn so studieren möchte. Und dann überlegt man, was kann ich eigentlich, beziehungsweise was mache ich gern. Und da waren tatsächlich meine Lieblingsfächer in der Schule Mathe und Physik. Und dann war mir aber reine Physik, Entschuldigung, ein bisschen zu nerdig. Und so kam es dann, dass ich mich für Meteorologie entschieden habe, weil das im Grunde genommen so ein Stück weit angewandte Physik war oder ist nach wie vor. Und dann bin ich über die Meteorologie eben in diese Polarschiene gerutscht und dann halt in der Meereisphysik gelandet.
Was jetzt aber nicht nerdig ist, oder?
Ich finde nein, aber ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive. In meiner Wahrnehmung ist es gar nicht nerdig, sondern tatsächlich sehr, sehr angewandt und halt sehr lebensnah. Auch wenn ich zugebe, dass natürlich die Polarregionen alles andere als lebensnah sind für den Otto-Normalbürger.
Was ist so das, wo du jetzt sagst, das sind die Punkte, die dir wirklich extrem viel Spaß machen?
Die Vielfalt. Ich glaube, das ist das, wie ich das in einem Wort beschreiben würde. Die Vielfalt in dem Sinne, als dass ich die Möglichkeit habe, sehr frei eigentlich zu entscheiden, woran ich arbeite aktuell, mich dort in unterschiedlichste Richtungen entwickeln kann und meiner Neugier sozusagen ein Stück weit folgen kann. Und gleichzeitig aber auch die Vielfalt darin, dass ich eben nicht nur einen 9-to-5-Bürojob habe, sondern die Möglichkeit habe, eben auf Expeditionen zu gehen, auf Konferenzen zu gehen, in Kooperationen mit Kollegen auf der ganzen Welt zu gehen. Also ich habe im Grunde genommen keinen wirklichen Alltag in dem Sinne, sondern bei mir sieht eigentlich jede Woche komplett anders aus.
Wie die kommenden Wochen auf dem Forschungsschiff Polarstern aussehen werden, darüber sprechen wir hier im Hafenkonzert. Denn während diese Sendung läuft, ist Stefanie Arndt bereits auf dem Weg nach Namibia, um dann dort an Bord zu gehen. Und Heiligabend heißt es dann, Leinen los.
Und dann geht es eigentlich ziemlich geradeaus gen Süden. Unser Ziel ist dann zunächst die Neumayer-Station. Das heißt, man fährt da nicht tatsächlich einmal den afrikanischen Kontinent runter, macht dann noch eine kleine Kurve und fährt dann auf dem Nullmeridian gen Süden. Dort geht es dann erst zur Neumayer-Station, die wir versorgen, sprich die folgende Überwinterung mit Lebensmittelversorgung, mit wissenschaftlicher Ausrüstung und allem, was die Station braucht. Da werden wir 3 Tage sein, Mitte Januar. Und dann geht es von da aus weiter gen Westen ins sogenannte Weddell-Meer. Das Weddell-Meer ist eine Einbuchtung in der Antarktis, die im Grunde genommen begrenzt ist. Eben auf der einen Seite, wenn man nach oben geht, geht es in Richtung Südafrika und auf der anderen Seite kommt die antarktische Halbinsel gen Westen, die ja dann quasi mündet in Anführungsstrichen in Richtung Südamerika. Und dieses Weddellmeer, da werden wir halt einmal im östlichen Weddellmeer ein Stück reinfahren und dann das Weddellmeer komplett kreuzen bis zur antarktischen Halbinsel und dann hoch auf die Falklandinseln, wo wir planmäßig am 10. März ankommen. Also es wird in Summe eine sehr, sehr lange Reise wieder.
Und was wirst du da genau erforschen? Was hast du da vor oder was sind deine Aufgaben?
Ja, ich überraschenderweise erforsche auch da das Meereis. Wir werden tatsächlich am Anfang der Reise relativ wenig zu tun haben, also vor allem auf diesem kompletten Transit von Namibia bis Neumayer, weil da ist einfach tatsächlich nur der blaue Ozean. Die Zeit werden wir nutzen, um unsere Geräte vorzubereiten, um uns an Bord einzurichten. Und dann in dem Moment, wenn wir dann ins Weddellmeer reinfahren, besonders in den östlichen Teil, das ist dort, wo dann unser Arbeitsschwerpunkt sein wird. Bedeutet, dort werden wir unser in Anführungsstrichen normales Meereisprogramm fahren. Normal bedeutet, dass wir den Helikopter nutzen werden, um mit dem Helikopter rauszufliegen auf Eisschollen. Diese Eisschollen beproben in puncto, wie dick ist das Eis, wie dick ist der Schnee, wie sehen die Strukturen im Schnee und im Eis aus. Wir werden Eiskerne mitnehmen, die wir dann hier an Bord im Eislaborcontainer analysieren. Wir werden einen sehr, sehr großen Anteil an Zeit damit verbringen, dass wir sogenannte autonome Messsysteme auf dem Meereis ausbringen. Das bedeutet, das sind Systeme, die für uns zum Beispiel Schneedicke oder Eisdicke messen oder auch Wetterinformationen aufnehmen. Die ganzen Stationen driften mit dem Meereis dann durchs Weddellmeer und werden dann stündlich oder je nach nachdem wir die Systeme programmiert sind, per Satellit nach Hause geschickt. Und die Daten sind für uns ganz, ganz wichtig, weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, sonst mitten im Winter hier zu sein oder eben zu anderen Zeiten als zu dem Zeitpunkt. Und deswegen hat das für uns einen sehr, sehr hohen Mehrwert. Und zusätzlich haben wir dann auch noch unser sogenannten IM Bird dabei. Das ist ein helikoptergestütztes Eisdickensystem, was wir also unter dem Helikopter fliegen, mit dem wir dann auf einer größeren räumlichen Skala auch die Eisdicke bestimmen können.
Die wievielte Expedition ist das für dich?
Oh, ich glaube, die 16. Genau, ich glaube, es ist die 16. insgesamt. Es ist meine 10. Polarstern-Expedition und meine 11. Expedition in die Antarktis. Ich glaube, so ungefähr stimmt die Statistik.
Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert ist die Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Ich habe sie im November in Bremerhaven getroffen. Da lag die Polarstern noch in der Lloyd-Werft. Und Stefanie Arndt hatte beim Alfred-Wegener-Institut, kurz AWI, mit den letzten Vorbereitungen zu tun. Die Planung so einer Expedition geht nämlich Jahre vorher los.
Es ist für die Polarsternplanung insgesamt so, es gibt immer sogenannte Hauptnutzeranträge. Diese Hauptnutzeranträge werden in der Regel 4 bis 5 Jahre vor der Fahrt gestellt und bewilligt. Und der Hauptnutzerantrag legt im Grunde genommen fest, wo fährt Polarstern wann hin und was ist sozusagen die Hauptdisziplin an Bord. Jetzt auch bei der kommenden Reise ist es tatsächlich die Ozeanografie. Die haben sozusagen den Hauptnutzerantrag und ich habe mit, sagen wir mal, 1,5 Jahren Vorlauf einen sogenannten Nebennutzerantrag gestellt, um dann eben ringsherum um diese Arbeiten, meine Meereisarbeiten machen zu können. Und für mich war jetzt diese Fahrt aus zweierlei Gründen attraktiv. Vor allem jetzt in Zeiten, wo sich das antarktische Meereis sehr stark verändert, das ist dann für uns noch umso spannender zu sehen, okay, was passiert da? Und wir hatten jetzt leider in den letzten 2 Jahren den Punkt, dass wir eben auch keine autonomen Systeme in dem Gebiet hatten. Deswegen war das für uns super interessant. Der Hauptgrund für mich war allerdings, dass wir nächstes Jahr oder nächste Saison, das ist eigentlich sogar erst übernächstes Jahr, eine ganz, ganz große Meereisexpedition haben ins nordwestliche Weddellmeer. Und jetzt muss ich, glaube ich, so ein Stück ausholen, wie Driften funktionieren im Weddellmeer. Also wir haben das Weddellmeer und wir haben im Weddellmeer den sogenannten Weddellwirbel. Und der Weddellwirbel geht quasi im Uhrzeigersinn. Das heißt, Meereis, was im südöstlichen Weddellmeer zunächst wohnt sozusagen, driftet dann einmal quer über das Weddellmeer ins sogenannte nordwestliche Weddellmeer. Und wir hoffen, dass wir jetzt sozusagen diese vielen autonomen Messsysteme, die wir jetzt ausbringen, dass wir davon in exakt einem Jahr auf der Expedition, die dann stattfindet, in dem Bereich einen Teil der Messsysteme wiedersehen. Und das ist natürlich einerseits schön, diese Messinstrumente wiederzusehen, aber vor allem erlaubt es uns darüber, dass wir sozusagen Schollen tracken, dass wir also nachverfolgen können, okay, die Scholle war erst da, jetzt ist sie da und ich habe die Möglichkeit, erst die Scholle zu bestimmen, wie sind die Schnee- und Eiseigenschaften und so weiter und so fort im Detail. Und wie sehen sie dann in einem Jahr aus? Und das ist das, was für uns halt diesen ganz, ganz großen Mehrwert hat, wirklich der Saisonalität, der saisonalen Entwicklung des Meereises im Weddellmeer. Und das war einer der ganz großen Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich schreibe diesen Nebennutzerantrag.
Auch wenn die Polarstern ein deutsches Forschungsschiff ist,
kommen die Expeditionsteilnehmer von überall her.
Wir nehmen tatsächlich einen ganz großen Teil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt mit und um Gottes Willen nicht nur vom AWI. Und ich habe jetzt in meinem Team zum Beispiel, wir sind 4 Leute. Es sind 3 vom AWI und ich habe einen Kollegen eingeladen aus Tasmanien, mit dem ich eng zusammenarbeite, der mit uns gemeinsam auf dem Eis sich dann der Meereisökologie widmet.
Polarforschung ist sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis eigentlich eine internationale Gruppenarbeit. Arbeitet niemand alleine vor sich hin? Ne?
Definitiv. Das ist genau das, wovon insgesamt ja Forschung lebt, würde ich sagen, in allen Bereichen. Das, natürlich hat jeder so seinen Expertisenbereich, aber eigentlich lebt es am Ende davon, dass ich halt die Möglichkeit habe, meine Expertise mit anderen Kollegen, mit vergleichbarer Expertise zusammenzubringen, zu diskutieren und damit halt insgesamt unseren Wissensschatz zu erweitern. Und ich finde es halt vor allem in der Polarforschung ist es natürlich einfach der Punkt, dass nicht alle Nationen Zugang zu den Polarregionen haben. Es hat natürlich nicht jede Nation einen Eisbrecher. Es hat nicht jede Nation dort eine Station oder die Möglichkeit halt auf natürliche Art und Weise dorthin zu kommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, halt hier international zu kollaborieren, weil nur weil jemand nicht den direkten Zugang hat, kann er ja trotzdem sehr gut darin sein, die Daten entsprechend auszuwerten. Und dann spätestens, wenn wir dann in den Punkt Klimamodellierung kommen oder auch die Fernerkundung, das ist dann halt der Punkt, wo dann eh alle am Ende zusammenkommen.
Vor genau 4 Wochen ist die Polarstern in Bremerhaven losgefahren. Zunächst Richtung Namibia, wo jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord gehen werden, um dann ihre Expedition zu starten. Mit dabei auch Stefanie Arndt. Mit ihr habe ich mich während der Werfzeit des Schiffes im November an Bord unterhalten. Bei so einem alten Schiff, immerhin 42 Jahre ist sie schon im Dienst der Forschung, was muss denn da alles so gemacht werden in der Werft?
Eigentlich immer wieder alles. Also ich war vor ein paar Wochen hier schon mal an Bord und es ist immer wieder erschreckend, weil man dann eigentlich das ganze Schiff komplett aufgerissen sieht, alle Wände aufgerissen, alle Decken aufgerissen, überall hängen Kabel raus und man denkt sich so, oh mein Gott, wie soll dieses Schiff in 3 Wochen hier losfahren und wie soll ich damit durch Eis und Kälte fahren? Aber es funktioniert immer wieder. Kann man sich halt vorstellen, wie bei jedem zu Hause, da muss halt mal der Wasserhahn repariert werden, weil er tropft, da ist mal irgendwo eine Kante reingeschlagen, die repariert werden muss und das geht aber natürlich, das sind alles Sachen, die gehen nicht an Bord, weil da kann ich halt nicht mal eben in den Baumarkt gehen und die Sachen kaufen und dann machen, sondern das kann ich halt nur in der Werfzeit reparieren. Und das ist das, was hier auf der einen Seite passiert. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite der komplette Frachtumschlag. Wenn Polarstern ankommt, dann wird ja das komplette Schiff ganz leer gemacht. Und jetzt seit dieser Tage geht es jetzt schon wieder los, dass die ganze Fracht jetzt wieder neu auf Polarstern verstaut wird, verzurrt wird, damit dann alles seefest ist, wenn es losgeht.
Wie kann man sich das Schiff vorstellen, wer es noch nie gesehen hat? Wie sieht es von außen aus?
Blau und weiß. Genau, also Polarstern ist halt so ganz typisch. Also sie hat halt, ja genau, der komplette Unterbau, der komplette Rumpf, das ist alles dunkelblau. Das ist da, wo drin wohnt, im Grunde genommen die Labore auf verschiedensten Ebenen. Wenn wir vom Arbeitsdeck sozusagen nach unten bewegen, also das Arbeitsdeck ist quasi auf Wasserebene und dann gen Keller. Genau, da sind die Labore, da sind Werkstätten vom Schiff, da ist der Fitnessraum, da ist der kleine Pool, da sind die Lager für Essen, ganz wichtig. Da findet man eigentlich so all das so zum Leben und Überleben an Bord im Grunde genommen. Und dann über der Wasserlinie kommt dann der komplette Aufbau, wo man dann also auf Arbeitsdeckebene, von wo eben alles ins Wasser geht zum Beispiel oder dann auch an Land gehievt.
Also Arbeitsdeck heißt nicht, nur auf dem Deck wird gearbeitet,
genau, sondern... Genau, das ist im Grunde genommen einfach das Deck, von dem viel startet, sag ich mal so. Und dann hat man halt vom Arbeitsdeck, geht man in den sogenannten Arbeitsgang und auch von dort kommt man dann zu weiteren Stauräumen für Container, für Laborcontainer auch. Auch da sind nochmal weitere Labore und so weiter. Das ist auch schon ein Teil tatsächlich der Wohnräume für die Besatzung der Polarstern. Dann ist in der Ebene da drüber, beginnt dann eigentlich so das Leben. Bedeutet, ist ein Großteil der Kammern, der Wohnräume für die Besatzung. Da ist die Messe, also der Ort des Essens für die Besatzung. Da ist die Küche. Dann ist in der Ebene darüber ist das Gleiche für die Wissenschaft, auch mit der großen Messe. Wir haben da noch ein großes Kino, beziehungsweise das ist eigentlich quasi der Meetingraum. Da ist das Krankenhaus, das wir an Bord haben. Und dann noch eine Ebene drüber, in der befinden wir uns jetzt gerade. Das ist B-Deck. Im B-Deck sind Kammern sowohl für die Offiziere als auch für den Kapitän, die Fahrtleiter. Veranstaltung und auch noch ein paar Wissenschaftlerkabinen. Und zusätzlich hat man hier den sogenannten Blauen Salon. Das ist der Salon, wo man sich trifft für offizielle Feierlichkeiten. In der Ebene drunter haben wir noch den Roten Salon, wo man das ist so eher so der Aufenthaltsraum quasi für die Wissenschaft. Und dann über dem B-Deck ist das A-Deck. Auf dem A-Deck ist einerseits auch noch ein wissenschaftlicher quasi Büroraum. Da sitzt der Funker, da ist die Bordwetterwarte. Das sind die ganzen Sachen, die man dort findet. Und von dort ist das nächste Deck im Grunde genommen nur noch die Brücke, die hier an Bord tatsächlich eine offene Brücke ist. Das heißt, wenn nicht gerade irgendeine ganz kritische Situation ist, ist die tatsächlich offen für jedermann, was ich sehr, sehr schätze.
Wie lange hast du gebraucht? Du sagst jetzt deine 10. Fahrt auf der Polarstern. Kennst du mittlerweile alle Wege oder verläufst du dich auch manchmal noch?
Wer mich kennt, weiß, ich werde mich immer verlaufen in meinem Leben. Ich habe eine furchtbare Orientierung tatsächlich. Und ich werde nie vergessen, auf meiner allerersten Expedition war meine Kammer, in der ich gewohnt habe, war direkt am Roten Salon, also an dem Sozialbereich. Und ich habe mich komplett verlaufen und ich war mir sicher, ich bin sicher und ich endete in der Kammer. Ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause komme. Und dann mussten halt alle so lachen, weil ich dann halt nur gesagt habe, wo ich halt hin muss. Und alle so, hey Steffi, der Weg ist doch total klar, du musst so. Ich guckte die Leute nur an und dann wurde ich halt dann im Roten Salon abgeliefert und habe dann so wieder den Weg in meine Kammer gefunden. Ja, und das ist, also es passiert mir ganz so schlimm, würde ich sagen, nicht mehr heute, aber es ist trotzdem, ich glaube, man lernt auch mit jeder Expedition das Schiff ein Stück weit näher kennen, weil ich glaube, auf seiner ersten Expedition lernt man quasi das Schiff einfach in dem, wie ich es gerade erklärt habe, kennen und dann irgendwann, man lernt ja die Crew besser kennen und dann lernt man auch dann mal so Wege in dem Schiff kennen, die man so, also wo man, die hatte man gar nicht auf dem Schirm oder man kennen, also kommt dann auch in Bereiche vom Schiff, wenn man vielleicht dann auch mit anderen Arbeitsgruppen zusammenarbeitet, weil die ihre Labore in ganz, ganz anderen Bereichen haben, wo man sonst gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist das, was es eigentlich immer spannend macht. Das ist das, was ich mal sage, was ich an den Expeditionen schätze, ist nicht nur, dass ich wissenschaftlich immer wieder was lerne, sondern halt auch, man lernt ganz viele neue Menschen kennen und auch mit denen neue Geschichten und für mich dann halt auch damit auch neue Wege auf diesem Schiff.
Mit dem Schiff in die Antarktis. Das kann für einige eine Luxusreise auf einem Kreuzfahrtschiff sein. Für Stefanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut ist es eine Arbeitsreise. Denn auf dem Forschungsschiff Polarstern ist sie auf Expedition unterwegs. Und das heißt unter anderem, dass zum Beispiel die Kabinen oder wie es auf der Polarstern heißt, die Kammern, doch etwas kleiner sind als auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, ein bisschen kleiner ist sehr, ist sehr milde umschrieben, genau. Also man hat im Grunde genommen ein Doppelstockbett. Also in der Regel wohnen wir zu zweit auf einer Kammer. Man hat eine Couch, die man auch zu einem Bett machen kann. Also ich habe es auch schon erlebt, als wir vor allem zu Corona-Zeiten dann Leute noch abgeborgen haben von der Neumayer-Station. Dann schläft man auch mal zu dritt auf den Kammern, aber eigentlich ist es zu zweit. Genau, man hat dann die Couch, man hat einen kleinen Tisch, man hat eine Kommode und man hat einen Kleiderschrank. Und das war's. Und dann hat man zusätzlich ein kleines Bad. Also das ist was ich sehr schätze, dass jede Kammer ein eigenes Bad hat. Auch das ist sehr klein und funktional. Aber es reicht vollkommen. Und das halt auch, da ist halt eine Toilette, Dusche, Waschbecken. Das war's. Also es ist halt alles ganz klein, ganz funktional, aber total ausreichend.
Macht man sich dann, ich sag mal, für, was sind das jetzt, 70 Tage, die ihr unterwegs 77. seid? 77 Tage. Macht man sich da seine Kammer dann ein bisschen gemütlicher? Also es wird jetzt kein Hundeposter wahrscheinlich an die Wand kommen, aber wie funktioniert das?
Definitiv. Also es ist total unterschiedlich. Also man sieht schon Kammern, die sehen also quasi am ersten wie am letzten Tag aus, würde ich sagen. Und es gibt dann Kammern, wo man auch durchaus sieht, dass da Menschen gewohnt haben und oder wohnen. Ich habe auf den letzten Expeditionen immer Fotos auch von der Familie, von den Liebsten mitgebracht. Ich bin ja dafür bekannt, ich habe immer meinen eigenen Tee dabei. Es gibt Leute, die bringen auch eigene Bettwäsche mit oder eigene Kissen oder halt, also man kann da sehr kreativ werden. Über die Weihnachtszeit gefahren wird, sieht man dann sehr, sehr viel auch Adventskalender in allen möglichen Farben und Formen. Also ich würde sagen, man versucht sich das schon so ein bisschen gemütlich zu machen. Also man darf ja nicht vergessen, es ist ja hier Arbeitsort und Zuhause zugleich. Das heißt, ich kann ja nicht abends sagen, ciao, ich gehe jetzt nach Hause, sondern das ciao, ich gehe nach Hause heißt halt, ciao, ich gehe auf meine Kammer und das ist halt mein Zuhause. Und dann ist es halt schon, nimmt man da halt natürlich schon so ein bisschen was von Zuhause, also von seinem wirklichen Zuhause auch mit, um es sich halt auch schön zu machen.
Hast du deine Kammer lieber Steuerbord oder lieber Backbord?
Das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Also es ist so, da bin ich sehr, sehr schmerzbefreit.
Also weil die Aussicht ist ja überall dieselbe nachher.
Jein, sie ist Steuerbord und Backbord dieselbe, aber es gibt auch Kammern nach vorne raus und wenn man Pech hat, hat man dann Container vor der Nase stehen. Dann hat man die ganze Fahrt über eine sehr, sehr blaue oder sehr, sehr grüne Aussicht unter Umständen, wenn halt die blaue oder grüne Containerwand genau vor dem Fenster steht.
Wir hatten jetzt eben die Kammer, die auch das Zuhause ist, wo man nach der Arbeit hingeht. Aber für die Arbeit, wenn ihr noch nicht auf dem Eis seid, heißt es ja Laborarbeit. Du sagtest, ein paar Labore gibt es permanent hier. Wie sehen die aus? Und im Gegensatz dazu, was muss an Laborgeschichten für dich noch mitgenommen werden?
Also die Labore hier, wenn wir jetzt hier an Bord in die Labore gucken würden, wärst du, glaube ich, erstaunt, da ist eigentlich nichts drin. Das sind halt wirklich blanke Laborräume mit ein paar Steckdosen, ein paar Waschbecken und einem Tisch. Also viel mehr ist es halt nicht, sondern auch hier erwachen die Labore eigentlich erst zum Leben in dem Moment, wenn die Wissenschaft an Bord kommt und die ganzen Container, die jetzt hier morgen an Bord kommen, wenn die alle ausgestaut werden. Weil damit wird dann sozusagen dem gesamten Schiff eigentlich erst das wirkliche Leben eingehaucht und auch dem wissenschaftlichen Betrieb. Und für uns aus der Meereisphysik, uns hilft das sozusagen alles zusammen nicht, weil wir mögen es nicht nur draußen kalt, sondern auch hier an Bord. Das heißt, ich habe unter anderem noch einen Eislabor-Container dabei, in dem ich dann bei minus 20 Grad meine Eiskerne aufarbeiten kann mit meinem Team. Es haben die Biologen haben auch noch gekühlte Laborräume mit dabei, die auch jetzt nicht unbedingt auf minus 20 Grad, aber auch bei sehr kontrollierten Temperaturen, bei 4, 5 Grad zum Teil laufen, um auch dort noch weiter ihre Proben aufzuarbeiten. Ich habe aus reiner Pragmatie ehrlicherweise einen eigenen Werkstattcontainer dabei, dass wir dann sozusagen einmal unser, also wir haben quasi unser eingerichtetes Labor mit dabei und da es meistens dann auch die Laborplätze ein bisschen eng sind, das ist dann üblich, dass die Leute auch dann quasi ihre Arbeitsplätze als eigenen Container mitbringen.
Das heißt also zwei Container nur mal für dich?
Ich habe ehrlicherweise noch mehr. Genau, also ich habe die zwei Container als ausgestattete Container und ich habe dann, weil wir haben sehr, sehr viel Ausrüstung, weil wir eben diese ganzen autonomen Messsysteme haben, die halt sehr platzintensiv sind in dem Moment, wenn sie noch nicht auf dem Eis stehen. Und weil wenn wir aufs Eis rausgehen, müssen wir danach immer unsere Sachen spülen und so weiter und so fort. Damit es nicht alles im Weg rumsteht, beanspruche ich immer noch einen sogenannten Leercontainer, sprich einen Frachtcontainer, der jetzt gerade noch mit Fracht bis oben hin voll ist, wird dann ausgestaut für die Kollegen und den beanspruche dann auch ich noch als mein Zuhause und da wandert quasi wieder all unsere Ausrüstung rein.
Kann man das mit dem Eislabor da nicht auch so machen, dass ich sag mal jetzt die Tiefkühlkost für Neumayer 3, die man auf dem Hinweg mit hat, auf dem Rückweg mit deinen Eiskernen bestückt ist?
Könnte man und so läuft es tatsächlich auch an Neumayer. Das ist aber mit den, also sind die sogenannten Reefer, die sind, also es muss einerseits halt immer sichergestellt sein, dass das natürlich da drin sollen Lebensmittel transportiert werden, dass die halt auch weiterhin natürlich sauber und für die Lebensmittel zugänglich sind. Aber zum Teil bleiben die auch tatsächlich dann als Kühlcontainer an Neumayer stehen, aus logistischen Gründen. Daher, genau, man könnte es theoretisch, könnten wir da drin unsere Eiskerne lagern, ja. Wir haben aber auch hier an Bord richtige Kühlräume, wo es dann, wenn es um die reine Lagerung geht, kommen die Kerne dahin, weil in dem Moment, wenn unsere Arbeiten hier an Bord abgeschlossen sind, machen wir unsere Eiscontainer aus. Das heißt, der fährt dann quasi bei muckligen 20 Grad wieder nach Hause. Genau, also daher, da guckt man dann schon immer, aber wäre das eine Option, auch dass man da drin unsere Eiskerne verschickt.
Wir haben darüber gesprochen, dass der Eisbrecher nun wirklich kein Luxusschiff ist. Man braucht also kein Cocktailkleid, keine Abendgarderobe fürs Captain's Dinner. Aber bei den Temperaturen in der Antarktis braucht man ja sicherlich mehr als eine Skihose und drei Paar Handschuhe, Steffi. Was packst du denn alles so an Klamotten ein?
Ja, wir haben dafür einerseits hier in Bremerhaven unser Bekleidungslager vom AWI, wo wir im Grunde genommen polartauglich von Kopf bis Fuß ausgestattet werden. Also da kriegt man alles von der Wollmütze bis zur Wollsocke über Skiunterwäsche, über dicke Polaranzüge, Polarfäustlinge, alles was dazugehört. Das nehme ich auch immer mit, aber es ist ehrlicherweise immer nur mein Backup. Dadurch, dass ich das Ganze jetzt seit 14 Jahren mache, habe ich mir tatsächlich über die Zeit ja einen relativ hohen Anteil einfach eigene Polarkleidung zugelegt, weil, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, dass man schon seine eigenen Sachen am besten kennt und ich jetzt vielleicht auch so von meinen Maßen her nicht ganz der Norm entspreche und dann halt auch einfach weiß, was passt mir und vor allem ich weiß, welche Schicht brauche ich bei minus 10 Grad, welche bei minus 20 und welche bei minus 30 und wie kombiniere ich? Und ich bin großer Freund des Zwiebelprinzips, um mich halt dann auch so in diese unterschiedlichen Temperaturbereiche voranzutasten und Genau, daher habe ich da tatsächlich dann zusätzlich private Kisten auch mit der normalen Fracht mitgeschickt, in denen sich dann auch meine private Polarkleidung wiederfindet, was im Grunde genommen dasselbe ist, was ich vorher aufgezählt habe, nur eben, dass ich die Sachen ganz genau kenne.
Wie sieht das dann aus? Ich sag mal, ihr seid am Eis im Weddellmeer, das Thermometer sagt minus 28 Grad und Steffi will nach draußen. Wie lange brauchst du zum Anziehen und was musst du alles anhaben dabei?
Genau, also jetzt auf der Fahrt werden es nicht minus 28, aber wenn wir beim Beispiel minus 28 bleiben. Ich glaube, ich bin relativ schnell beim Anziehen, weil man ja dann, also zumindest nach einer gewissen Zeit, weil man hat ja dann halt immer so seine Routinen. Also man hat ja dann also eine dünne Schicht Wollunterwäsche. Ich habe dann in der Regel darüber eine Fließschicht, dann nochmal eine Downschicht und dann halt irgendeinen Windbreaker ganz oben drüber und das reicht schon. Und man ist immer so ein bisschen witzig, aber in der Regel, wenn wir losgehen, haben wir erstmal relativ wenig an, weil losgehen bedeutet ja, man ist relativ viel in Bewegung, man muss all seine Ausrüstung schleppen und so weiter und so fort und man will eigentlich vermeiden zu schwitzen. Das heißt, man fängt dann schon mal durchaus vielleicht auch nur auch bei minus 20 Grad auch nur in Wollunterwäsche an, weil man halt dann nur mit Vor- und Zurücklaufen beschäftigt ist. Und wenn das dann quasi getan ist, dann zieht man relativ schnell dann Schicht für Schicht oben drüber, um dann sozusagen diese Wärme zu halten. Weil das ist sozusagen das Gefährlichste, wenn man halt anfängt zu schwitzen. Und dann haben wir natürlich Arbeiten auf dem Eis, wo man entweder nur sitzt oder man hat Arbeiten, wo man läuft. Und man versucht auch das dann halt so auszutarieren, dass man nach Möglichkeit nicht erst läuft und sich richtig durchschwitzt, um sich dann halt so durchgeschwitzt hinzusetzen. Kann man sich, glaube ich, auch im normalen Leben vorstellen, dass das nicht angenehm ist und das ist bei minus 20 Grad auf dem Eis tatsächlich noch ungemütlicher.
Die ersten Wochen auf See muss sich Stefanie Arndt noch gedulden, denn das Eis ist noch weit weg. Aber wenn die Polarstern dann die Antarktis erreicht und aus dem blauen Ozean ein weißer Ozean wird mit Eis, soweit das Auge reicht, wie sieht denn dann so ein ganz normaler Arbeitstag für die Eis- und Schneeforschung aus? Rammt sich die Polarstern dann an den Schollen fest, lässt die Gangway runter und los geht's für euch?
Genau, auf der Fahrt passiert genau das in der Tat nicht, weil wir eben, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir diesen Nebennutzerantrag haben und mit diesem Nebennutzerantrag beantragt man im Grunde genommen auch sogenannte Schiffszeit. Die Zeit, in der das Schiff für einen stehen bleibt. Und weil eben das Zeitkontingent aufgrund dieser ganzen ozeanografischen Arbeiten schon sehr stark ausgeschöpft ist, das ist für uns üblich, auf diesen Reisen nicht das Schiff zu bemühen, sondern tatsächlich die Helikopter.
Ihr lasst euch also zur Arbeit fliegen.
Ganz genau. Genau, das heißt, mein Tag beginnt dann im Grunde genommen damit, am Morgen mit dem Wetterbriefing beim Meteorologen hier an Bord, wo dann entschieden wird, ob überhaupt geflogen werden kann. Und wenn da es quasi grünes Licht gibt, dann wird halt unter den unterschiedlichen Teams, die also aufs Eis raus wollen, einfach gesagt ausgewürfelt, wer heute dran ist. Genau, und dann schnappen wir unsere Ausrüstung, beladen den Helikopter und lassen uns dann aufs Eis fliegen. Wir können uns im Grunde genommen zum Teil dann schon auf Satellitenbildern quasi Eisschollen auszuholen und sagen, ey, die sieht auf dem Satellitenbild total spannend aus, die möchten wir gerne befliegen. Oder wenn wir keine Satellitenbilder haben oder die Eissituation insgesamt, ja, offensichtlich ist, würde man einfach in den Helikopter steigen, einmal hochfliegen und dann sehe ich mit meinem halbwegs geschulten Auge quasi aus der Höhe eigentlich, welche Scholle für mich von Interesse ist und die würden wir dann quasi aussuchen und da würden wir landen, würde der Helikopter uns mit all unserem Geraffel sozusagen aufs Eis kippen und dann würde er wieder wegfliegen und dann würden wir halt ein paar Stunden arbeiten und dann so ein bisschen wieder wie so ein Taxi rufen, per Iridium-Telefon wieder an Bord anrufen und dann würde der Helikopter zurückkommen.
Wie groß kann man sich diese Schollen vorstellen?
Unterschiedlich. Also ich habe auf Schollen gearbeitet, die hatten vielleicht so 100, 200 Meter im Durchmesser. Ich habe auf Schollen gearbeitet, die hatten 5 bis 10 Kilometer im Durchmesser. Also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was gerade da ist. Und vor allem ist es auch sehr regional und saisonal unterschiedlich.
Und dann sitzt man auf so einer Scholle, der Hubschrauber hat einen abgesetzt und dann fängt man an, sein Geraffel, wie du es gerne sagst, aufzubauen. Und dann?
Und dann wird gemessen. Wir haben dann quasi ein Team zu Beginn, was sich den Schneearbeiten widmet. Das bin ich. Und wir haben ein Team, was sich den Eiskern widmet. Also das, wo dann also Proben aus dem Eis genommen werden. Und ich bin dann eher diejenige, die Proben aus dem Schnee nimmt, beziehungsweise sich den Schnee im Detail anschaut. Und wenn alles gut läuft und die Bedingungen gut sind, würde ich sagen, ist man so nach, ja, 3 Stunden vielleicht wieder fertig.
Was für Erkenntnisse hat man aus diesem Schnee? Ist das nicht Schnee wie Schnee?
Nein, nein. Der Schnee erzählt uns natürlich ganz, ganz viele Geschichten. Der Schnee erzählt uns auf der einen Seite, was er aus der Atmosphäre erlebt hat. Also wie waren die Temperaturen, wie war der Wind in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber ein ganz, ganz großer Teil passiert vor allem an der sogenannten Schneeeis-Grenzfläche, also da, wo der Schnee auf dem Meereis oben drauf liegt, weil dort unterschiedlichste Umformungsprozesse passieren können, die Schnee in Eis umwandeln. Da passiert ganz viel Austausch an Energie, an Flüssigkeit, an allem, was man sich vorstellen kann. Und das ist das, was dann alles tatsächlich im Schnee sich wiederfindet und was den Schnee für mich so spannend macht.
Du sitzt da manchmal auch mit einer kleinen Lupe und guckst dir den Schnee ganz genau an?
Ja, genau. Ich schaue mir tatsächlich einzelne Schneekristalle an, weil diese einzelnen Schneekristallstrukturen Aufschluss darüber geben, über genau diese Prozesse, die ich gerade gesagt habe. Also man kann sich das ja so vorstellen. Heute hat es ja auf dem Weg hier von Bremen nach Bremerhaven oder Hamburg nach Bremerhaven vielmehr halt gut geschneit. Und dann ist halt, hat man ja sofort halt diese dicken Flocken und alle Kinder malen halt sofort halt, oder ich male es ehrlicherweise auch bis heute so, halt so diese Sterne als Schneeflocken. Und das ist so die klassische Schneeflocke, so, aber diese klassische Schneeflocke erlebt einfach durch das Wetter, durch sogenannte Metamorphose, also Veränderung des Schnees aufgrund von Temperatur, von Wind, erlebt die Veränderungen. Das bedeutet, diese Schneeflocke kann in ganz, ganz kleine Stücke zerfallen, einfach aufgrund von Wind zum Beispiel. Und dadurch kann dann so eine Schneeschicht wesentlich kompakter werden. Und jeder kennt das vielleicht, der schon mal irgendwo im Schnee unterwegs war. Man läuft ja manchmal so über Schnee und das knirscht so ein bisschen und dann knirscht es ein bisschen mehr und dann ist man so durchgesackt, weil man halt erst über so eine Kruste gelaufen ist und dann darunter ist es dann halt weicher Schnee. Und genau das ist Schneemetamorphose. Genau das ist halt Windmetamorphose, dieses vom Wind zerkleinerter Schnee, der dann zusammengepresst wird und halt diese Schichten bildet. Oder wir haben ja im antarktischen Winter sehr, sehr, sehr tiefe Temperaturen. Schnee ist aber ein sehr, sehr guter Isolator. Das bedeutet, wir haben also an der Schnee-Luft-Grenzfläche, also am Übergang von Schnee zu Luft, das ist super kalt. Aber am Übergang von Schnee zu Eis, im Schnee drin, ist es halt super, super warm. Also super warm im Vergleich zu dem, was in der Luft passiert. Dadurch hat man einen sehr, sehr starken Temperaturgradienten und deswegen wachsen Schneekristalle zu wunderschönen Tiefenreifkristallen. Und all das ist das, was ich dann also im Sommer sozusagen wiederfinde und daraus Rückschlüsse ziehen kann.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur die Hamburger Schneeflocke ist eine andere als die Antarktis-Schneeflocke, als die Kanada-Schneeflocke, als die China-Schneeflocke, sondern auch die Antarktis-Schneeflocke kann sich über die Zeit verändern?
Genau. Und genau darum geht es in meiner Forschung im ganz Wesentlichen. Wie verändert sich der Schnee? Nicht, also mich interessiert, obwohl ich im Ursprung ja Meteorologin bin, interessiert mich ehrlicherweise gar nicht so viel, wie der Schnee aussieht, wenn er in der Atmosphäre ist. Also das ist ja, glaube ich, das, was so viele damit dann assoziieren. Wenn ich sage, hey, ich erforsche Schnee und dann werde ich halt zu Schnee in der Atmosphäre befragt. Und auch wenn ich studiert habe, kann ich dazu natürlich trotzdem was sagen. Aber das ist eigentlich, wo meine Forschung anfängt, ist der Moment, wenn der Schnee auf dem Eis liegen geblieben ist. Und dann dort quasi beginnt für mich dann der Beginn der Schneegeschichte.
Wie viel Schnee nimmst du dann mit an Bord?
Gar nicht mal so viel. Das ist nur so ein kleines Tütchen, so 20 mal 20 Zentimeter vielleicht, den wir dann aufschmelzen, also in verschiedensten Schichten, und dann aufschmelzen und uns da dann auch noch sowas wie Salzgehalt anschauen, sowas wie Wasserstoffisotopen anschauen. Also da auch den kann man dann im Grunde genommen, also da kommt dann wieder die atmosphärische Geschichte tatsächlich hinzu. Daraus kann man dann lernen, von wo kommt der Schnee eigentlich und was hat er auf seinem Weg durch die Atmosphäre noch für Einflüsse auch mitgenommen. Also das sind auch Sachen, die ich dann mit Kollegen auch am AB in Potsdam gemeinsam mir anschaue.
Forschung in den Polargebieten ist, wir haben es eben gehört, auch immer abhängig vom Wetter. Kann ich rauf aufs Eis oder heute besser nicht, weil totaler Nebel ist, weil der Wind zu stark ist. Und selbst wenn der Meteorologe sagt, ja, heute geht's, dann wird vielleicht die andere Gruppe ausgelost, die mit dem Helikopter aufs Eis geflogen wird. Steffi Arndt, schult denn so ein Expeditionsleben dann auch so, ich sag mal, die Frusttoleranz?
Definitiv. Also das ist, ich glaube, so einer der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich hier das erste Mal auch ein Meereisteam geleitet habe, dass man geht so hoch euphorisch ran an die Sache und hat große Visionen und große Pläne und wird dann doch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und das Ganze ist natürlich immer mit relativ viel Frust zu Beginn, geht das einher, aber man lernt dann relativ schnell, das ist einfach jetzt hier so der Gang der Dinge. Und die Uhren ticken hier ein bisschen anders und dem muss man sich annehmen. Und ich glaube schon, dass ich da über die Jahre doch wesentlich entspannter geworden bin und ich mir halt so denke, ich kann mich jetzt tierisch darüber aufregen und mich regen natürlich auch immer noch denn einige Sachen auf, aber ich gehe trotzdem jetzt, glaube ich, mittlerweile anders damit um.
Aber es gibt ja neben dem Schlechtwetter, über das wir eben gesprochen haben, auf den Schollen ja auch das gute Wetter, wo man dann mal sitzt und mit der Arbeit fertig ist, kann man das dann genießen, die Landschaft?
Total. Und ich finde, und das ist tatsächlich aber der Punkt, der schwer ist, dass wenn man ja als Wissenschaftler, man kann ja immer noch mehr machen, auch wenn die eigentliche Arbeit getan ist. Oh, wir könnten ja noch das und wir könnten ja noch hier und oh Mensch und naja. Aber trotzdem versuche ich in den Teams, in denen ich gearbeitet habe, immer wieder auch die Philosophie zu fahren, wir nehmen uns mal kurz den Moment. Und wir haben das auf Expeditionen gemacht, wenn es so super stressig war auf den Eisstationen, habe ich so die Eisstation begonnen. Weil jetzt hier an Bord gerade ist es relativ ruhig. Normalerweise hat man hier an Bord die ganze Zeit dieses Hintergrundbrummen vom Schiff. Man hat dann den lauten Helikopter, man hat so, ne, es ist hier überall Action. Und wenn man dann auf dem Eis abgesetzt wird, der Helikopter wieder weggeflogen ist oder selbst wenn er da steht und dann halt aus ist, ist es auf einmal eine Ruhe, die man halt, die kennt man hier schon nicht aus dem Alltag, weil man ja auch hier immer so Straßenlärm, den normalen Alltag hat. Aber erst recht dann auch nicht von Bord vom Schiff. Und das ist dann so, dass ich dann sage, okay, und wir bleiben jetzt hier einmal kurz, diese eine Minute, die haben wir, komme was wolle, und genießen kurz diesen Moment der Stille und machen uns halt genau das bewusst. Und das ist dann immer der Moment, wo ich für mich selbst, und es macht mir bis heute Gänsehaut, dieses Gedankenexperiment spiele. Ich glaube, ich habe das schon oft erzählt. Mein Bruder hatte als Kind einen Globus und mir dann vorzustellen, wo ich auf diesem Globus gerade bin, was schon mal absurd genug ist, weil das so circa ganz unten auf der Weltkugel ist im Vergleich, wo wir halt in Deutschland wohnen. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, okay, ich sitze jetzt hier unten in diesem weiten Blau, was es halt auf dem Globus damals war. Und jetzt weiß ich, ich sitze jetzt aber hier nicht, natürlich nicht auf dem Wasser, sondern ja, schon irgendwie, aber auf Eis. Und dieses Eis ist, wie ich weiß, so 1,5 Meter dick vielleicht. Und ich habe vorhin dann auf Polarstern sieht man immer so Anzeigen, wie tief der Ozean ist. Und der ist halt dann 4000 Meter und tiefer. Und dieses Experiment dann also zu wissen, ich sitze jetzt auf meiner kleinen Eisscholle, die vielleicht nur 500 Meter im Durchmesser hat, die ist 1,5 Meter dick und unter mir 4000 Meter Wasser und so weit weg ist es von zu Hause. Das ist der Moment, der macht mir nicht Angst, überhaupt nicht. Aber das ist ein Moment von ganz, ganz großem Respekt und der Wertschätzung des Moments. Selbst wenn ich da in 40 Jahren wieder sitze, glaube ich, ist es der Moment, der mich immer noch berührt und der mich halt immer noch wieder down to earth bringt in dem Sinne, als dass ich weiß, ey, das ist nichts Alltägliches, was ich hier machen darf und was ich erleben darf. Und das ist das, was ich versuche, all denen, mit denen ich dort arbeite, auch tatsächlich mitzugeben. Und das ist immer wieder, das kann tatsächlich ein sehr emotionaler Moment werden, je nachdem, mit wem man da sitzt.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert heute mit der Polarforscherin Stefanie Arndt, die die nächsten rund 80 Tage auf dem Forschungseisbrecher Polarstern in der Antarktis verbringen wird. Am liebsten sitzt die 36-Jährige auf einer Scholle und studiert den Schnee, schaut sich die einzelnen Kristalle an, genießt nachgetane Arbeit, aber auch diese absolute Ruhe, die Weite. Bevor der Helikopter das Forscherteam dann wieder abholt von der Scholle. Aber Steffi, was passiert, wenn der Heli mal nicht kommt? Hat man solche Gedanken von Vergessen im Eis da manchmal?
Ja, also wir sind natürlich, also Sicherheit ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Und ist natürlich an Bord insgesamt ein großes Thema, aber vor allem ist es auch bei der Eisarbeit ein ganz großes Thema. Das heißt auch das, ich habe jetzt vorher auch ein ganz großes Risikoassessment geschrieben, was alles so passieren kann, wie man damit umgeht, was sind die Maße, mit denen wir dort messen. Und natürlich bespricht man das mit seinem Team, sodass das dann auch allen präsent ist. Aber wir haben genau deswegen ja auch eine ganze Menge Sicherheitsausrüstung dabei. Das heißt, ja, man kann sich schon vorstellen, das könnte theoretisch passieren, dass ich, und das ist das, was auch in ganz Realität immer wieder passiert, dass das Iridium-Telefon nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass der Ruf vielleicht nicht direkt rausgeht, sondern man das halt ein paar Mal versuchen muss. Aber ich bin da total entspannt, weil ich erstens weiß, ich kann mich auf mein Team verlassen und ich weiß, wir haben halt all unsere Sicherheitsausrüstung dabei. Wir könnten im Zweifelsfall da eine Woche übernachten.
Ja. Das heißt, ihr habt Zelte, Schlafsäcke, Proviant, alles dabei?
Genau, das ist halt das komplette Sicherheitskonzept. Wenn wir auf dem Eis arbeiten, müssen wir halt genau darauf vorbereitet sein. Das kann ja was auch immer passieren. Und genau dafür haben wir eben wirklich Down-Schlafsack, eine ganze Kiste an Sicherheitsequipment, also mehrere Kisten an Sicherheitsequipment dabei, Zelt und so weiter, Gaskocher. Also das uns im Grunde genommen kann uns da nichts passieren. Und es gibt dann auch natürlich, bespricht man auch dann halt hier vorher an Bord, wie wird denn damit umgegangen, wenn wir, weil wir haben dann natürlich auch es ist ja für alle ein gewisses Risiko, wenn wir halt auf dem Eis sind. Und das muss man sich bewusst sein. Das heißt, man hat dann halt immer solche Vorkehrungen, dass man sagt, wir melden uns alle x Stunden, egal ob wir abgeholt werden wollen oder nicht. Einfach nur, um zu sagen, hey, es geht allen gut. Und wenn wir uns nicht melden und wir nicht erreicht werden können aus irgendwelchen Gründen, dann würde der Helikopter eh losfliegen. Also genau solche Absprachen hat man von vornherein. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das gibt, glaube ich, auch allen im Team eine Sicherheit. Ich meine, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, aber ich glaube, das ist vor allem auch für neue Kollegen und Kolleginnen im Team wichtig zu sehen, dass das hier nicht alles nur Willkür ist, sondern dass wir durchaus wissen, was wir tun.
Ist dir das schon mal passiert? Ich sag mal, das kann einem ja in den Bergen auch passieren. Plötzlich mal schlecht Wetter, der Helikopter kann 2 Stunden nicht kommen.
Ja, wir hatten auf einer Expedition tatsächlich den Fall, da ist der Helikopter bei uns geblieben. Also es ist manchmal fliegt er weg, manchmal bleibt er bei uns. Immer so ein bisschen je nachdem auch, wie weit ist das Schiff weg und so weiter und so fort. Und dann sind wir tatsächlich in einen Whiteout gekommen. Also bedeutet, dass dann, es kam eine dicke Front rein mit ganz viel Schneefall, es kam sehr, sehr viel Wind, also man konnte dann eigentlich gar nichts mehr sehen und es war absehbar, dass der Helikopter definitiv nicht starten kann und wieder nicht wegkommen. Aber es war gar nicht schlimm, weil da hatten wir ja dann sogar noch den Luxus, dass wir den Helikopter bei uns hatten. Das heißt, wir konnten sogar in den Helikopter reingehen und uns gegen den Schnee sozusagen schützen. Und dann musste man tatsächlich das einfach aussitzen. Und dann war es aber tatsächlich am Ende des Tages so, dass das Schiff gar nicht weit weg war und wir dann tatsächlich zum Schiff zurückgelaufen sind und das Schiff dann aufgenommen hat und dann der Helikopter in dem Moment, als gutes Wetter war, eben quasi rübergeflogen ist. Also sowas kann passieren, aber genau dafür haben wir halt all diese Sicherheitsausrüstung dabei. Aber genau dafür sind halt auch unter anderem die Meteorologen hier an Bord dabei und der Wettertechniker, die regelmäßig Radiosondenaufstiege machen, also eine Vertikalsondierung der Atmosphäre, um also zu sehen, was passiert, gibt es Potenzial dafür, wie sehen die Radarbilder aus, woraus man dann also diese Wettervorhersagen macht und das ist dann auch dann oftmals heißt, okay, wir haben jetzt ein gutes Wetterfenster für die nächsten 3 Stunden, dann müsst ihr zurück sein. Dann kriegt man dann auch dann zwischendurch auch den Anruf, ja, das Zeitfenster hat sich jetzt erweitert oder es hat sich verkürzt, wir müssen früher und so weiter. Und das ist so halt ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen kleinen Rädchen, die das dann eben möglich machen, dass wir unsere Arbeit so machen.
Im Weddell-Meer bist du ja nicht nur mit der Polarstern unterwegs gewesen, beziehungsweise bist jetzt wieder dort. Du warst im März 2022 auf einem südafrikanischen Eisbrecher, hast an einer britischen Expedition teilgenommen. Damals auf der Suche nach dem Wrack der Endurance, dem Schiff von Ernest Shackleton. Und ihr habt es ja auch in einem sensationellen guten Zustand in 3000 Meter Tiefe schließlich entdeckt. Wirst du an diese spezielle Expedition auch denken, wenn du jetzt wieder in der Gegend bist?
Gute Frage. Darüber habe ich mir so noch gar nicht Gedanken gemacht. Bei der Expedition, bei der folgenden, ist es tatsächlich ein Thema, weil wir da genau in dem Bereich auch forschen werden. Bei der 2026, aber bei der jetzt, ich glaube, es wird wahrscheinlich präsent in dem Moment, wenn wir in das Gebiet, also weil wir kommen in dem Gebiet so halb vorbei. Darüber habe ich mir so jetzt noch gar nicht Gedanken gemacht, aber wahrscheinlich dann schon, weil das eben auch meine letzte Schiffsexpedition war. Ist es dann natürlich, und es war damals ja, es war ja ein ganz anderes Arbeiten auch und dann im anderen Fokus, wobei natürlich andererseits meine Arbeiten genauso waren wie immer, nur in einem anderen Kontext.
Fass noch mal ganz kurz zusammen diese Expedition, die ja unter britischer Führung lief.
Genau, das war ja die Expedition, wo jetzt erst vor 2 Wochen tatsächlich die Dokumentation auch ausgestrahlt wurde, wo wir uns auf den Spuren Ernest Shackletons bewegt haben und versucht haben, das Wrack der Endurance zu finden. Das war das Ziel von Manson Bound, dem führenden Historiker an Bord, weil da ja quasi die Komplikation war, man wusste nur so sehr grob, wo das Schiff wohl gesunken ist, weil es gab nur eine Position ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher, nachdem sie gesunken ist, aber man wusste nicht genau wo. Und es war jetzt ein bisschen so, fehlte den Briten ein Stück ihrer Polargeschichte, wenn sie dieses Schiff nicht wiederfinden. Und genau, deswegen ging dann 2022 diese Expedition los. Und wir als Meereisphysiker und Polarforscher vom AWI wurden gefragt, ob wir die begleiten wollen aufgrund unserer Expertise in dem Gebiet. Eben im Weddell-Meer und auch im nordwestlichen Weddell-Meer war ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon unterwegs. Und und dann lief es dort eben so ab, dass unsere Expertise gebraucht wurde oder hätte gebraucht werden können, wenn man die Suchoperation hätte nicht vom Schiff machen können, sondern vom Meereis aus, weil dann hätten wir halt eine entscheidende Rolle dabei gespielt, auf welchen Schollen können überhaupt solche Camps aufgebaut werden, um diesen Tauchroboter und alles, was dazugehört, eben zu operieren. Dazu kam es aber Gott sei Dank nicht, sondern die Operation konnte tatsächlich vollständig vom Schiff aus passieren. Und so mussten dann aber trotzdem auch Driftvorhersagen gemacht werden, weil dann jedes Mal, wenn der Roboter runterging, ist ja das Schiff verdriftet. Wie driftet das Schiff? Wo lang? Weil wir hatten ja eine gewisse Box, die wir halt abgesucht haben. Und genau, und während dann also der Tauchroboter dann halt immer auf dem Boden unterwegs war, haben wir eben auf dem Eis gearbeitet. Und dann kam der Tag der Tage, wo dieses Schiffswrack tatsächlich schon fast unerwartet dann doch am Ende gefunden wurde.
Ist das nur ein anderes oder ein schöneres Gefühl, so eine Expedition mit so einem Highlight, so einem Erfolg zu beenden? Weil ich stelle mir das vor, dass ihr normalerweise ja so, ihr macht eure Messung. Die sind ja in letzter Zeit wahrscheinlich eher erschreckend in Sachen Klimawandel. Und dann hat man so eine Expedition, wo man sich so ein bisschen ja vielleicht erinnert fühlt, auch an die alten Entdecker, die das erste Mal hier waren, das erste Mal da waren, dort was gefunden haben?
Also definitiv würde ich unterschreiben, dass mein Mindset für die Fahrt ein ganz anderes war, weil ich wusste, dass eigentlich meine Forschung steht überhaupt nicht im Mittelpunkt, sondern es geht halt tatsächlich eigentlich um das Schiff. Auch wenn ich am Ende, ich habe einen super Datensatz aufnehmen können, der für mich persönlich sehr, sehr wertvoll war oder halt für unsere Erforschung und Wissenschaft. Aber es schwang natürlich die ganze Zeit was ganz anderes mit. Und daher war es dann halt natürlich, auch wenn ich jetzt nicht direkt selber was dazu beigetragen habe, im Sinne von, ich bin weder den Tauchroboter gefahren, noch habe da so diesen aktiven Beitrag geleistet. Aber das halt trotzdem selber miterleben zu dürfen und die Emotionen auch an Bord miterleben zu dürfen und dann diesen ganzen Weg mitgemacht haben zu dürfen. Das war schon durchaus was Besonderes, wo ich sage, ich bin super, super dankbar, dass ich da dabei sein durfte. Genauso ist es jetzt halt dann auch wieder, dass ich mich freue, dass der Fokus zu 100% auch auf der Wissenschaft liegt. Also ich glaube, das hat so beides, so sein Für und Wider.
Driving home for Christmas, das heißt für viele von uns heim zu Freunden und Familie. Für die Meereisphysikerin Stefanie Arndt heißt es aber wieder einmal driving to Polarstern, ihrem, wie sie selbst sagt, zweiten Zuhause. Über die Feiertage auf Expedition zu sein, sind das für dich mittlerweile normale Weihnachten?
Gott sei Dank nicht. Ich glaube, dann hätte mich meine Familie auch schon endgültig zur Adoption freigegeben. Also es ist mein viertes Weihnachten auf Polarstern und mein fünftes in den Polarregionen. Also so gesehen, glaube ich, schon nicht zu unterschätzen, was ich hier an Summe nicht zu Hause war aufgrund von Expeditionen. Es ist aber halt dieses Jahr das Besondere, dass wir halt Heiligabend losfahren. Das heißt, es ist in dem Sinne besonders, als dass man sich dementsprechend hier an Bord noch nicht wirklich kennt. Es wird kein Weihnachtsprogramm in dem klassischen Sinne geben, wie ich das sonst hier von Bord kenne. Also ich habe für mich persönlich eigentlich ehrlicherweise mit Weihnachten in dem Sinne abgeschlossen, als dass für mich klar ist, ich mache sozusagen Weihnachten vorher oder gar nicht. Also es ist, weil an diesem 24., das ist nichts, was ich dieses Jahr mit Weihnachten verbinde.
Aber Silvester,
genau. Aber auch das ist, ja, doch, genau. Also Silvester im Grunde genommen schon, weil es wird ja dann diesmal sogar auch noch dunkel, weil wir ja noch auf dem Weg gen Süden sind. Das ist sonst auch immer so ein bisschen so Mitternacht in der Antarktis. Ist halt so, ja, ist halt hell.
Aber es gibt wahrscheinlich ein besonderes Essen, oder?
Genau, also was ich schon weiß, ist, dass wir Heiligabend grillen werden an Bord. Aber da hört auch mein Wissen auf. Genau, und es gibt dann auch Silvester meistens auch natürlich was Besonderes zu essen, aber da bin ich sehr gespannt. Aber auch da ist das Schöne dieses Mal dann so gesehen als positiven Nebeneffekt, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch frisches Obst und Gemüse haben werden. Das heißt, da ist auch dann, was das angeht, zumindest die Stimmung noch sehr gut.
Lässt sie danach, ich sag mal, nach 50 Tagen wird alles Frische spätestens weg sein. Lebt man dann so ein bisschen wie, du kennst das ja auch, auf Neumayer 3, also nur noch Tiefkühlkost?
Ja. Genau, also man hat dann auch je nachdem, wie auch die Qualität der Sachen ist, die an Bord kommen, das hat ja auch der Koch nicht unbedingt vollends unter Kontrolle, kann es schon auch sein, dass man tatsächlich bis zum Schluss noch Orangen oder Äpfel hat. Also auch das habe ich schon erlebt. Aber es kann auch wirklich so sein, dass es ab einem gewissen Punkt all das gar nicht mehr gibt. Ich habe tatsächlich schon viele Tränen erlebt, als den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewusst wurde, dass das jetzt die letzte Möhre war, die sie gegessen haben für die nächsten x Wochen. Genau, und dann geht einfach der Rest geht einfach dann mit eingekochtem oder tiefgefrorenem Obst und Gemüse, was total in Ordnung ist. Also wenn man jetzt halt dann wieder einmal mehr auf den historischen Spuren, auf die zurückgeht, also ich meine, die hätten sich über jedes Eingefrorene gefreut.
Auf was freust du dich besonders in den nächsten 77 Tagen dann?
Ich glaube wieder auf diesen Ausblick auf die Weiten, Das ist das immer, was ich total schätze, wenn ich an Bord bin. So dieses, dass egal wohin man schaut, man hat ja eigentlich so die Weite des Ozeans, die Weite des weißen Ozeans, des blauen Ozeans. Dieses, ja, sich wieder eigentlich so ein Stück weit mit der Natur zu erden. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt, ja, das klingt jetzt so total absurd, aber ich bin jetzt ja auch irgendwie 3 Jahre nicht auf Polarstern gewesen. Ich habe jetzt letzte Saison, also den letzten deutschen Winter, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit komplett zu Hause verbracht, war nicht in der Antarktis oder sonst wo auf Expedition. Und das ist schon was, worauf ich mich auch wieder freue, dass man wieder halt hier in so einen Alltag geschubst wird, den ich eigentlich sehr gut kenne, weil ich das halt so viel erlebt habe. Ich weiß im Grunde genommen, was passiert, weiß es zu schätzen und weiß halt gleichzeitig dann auch wieder so diese Verbindung mit der Natur und dieser Weite sehr zu schätzen.
Das war das Hamburger Hafenkonzert mit der Meereisphysikerin Stefanie Arndt und ihrer Expedition in die Antarktis. Das Gespräch haben wir kurz vor der Abfahrt der Polarstern in Bremerhaven aufgezeichnet. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es das nächste Hafenkonzert. Weihnachten auf See heißt es dann. Seeleute erinnern sich an ihre Erlebnisse fern von zu Hause und wir schicken Grüße an alle, die auf den Weltmeeren unterwegs sind oder auf Schleusen oder in den Häfen arbeiten müssen. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage. Tschüss, sagt Anja Grigoleit.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.